an den Tag, wo ich nach Liverpool gegangen bin, natürlich, wir waren am Flughafen und ich habe meine Mama gesehen, sie hatte schon ein bisschen Tränen in den Augen und das war ein schwieriger Moment für mich. So, ich habe lieber nicht dazu geguckt und sondern einfach schnell reingegangen und dann schnell im Klo nochmal ein paar Tränen weggedrückt und weil ich wollte das nicht zeigen, natürlich, dass es mich auch berührt hat.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Lieber Fußball, dem Fußball-Podcast von Sport1. Wieder, wie ich finde, mit einem sehr interessanten Menschen als Gast. Ich habe neulich über ihn, ich glaube, im Spiegel gelesen, einer der besten Torhüter Europas und niemand merkt's. Ob er das auch so fühlt oder sieht, darüber werden wir gleich sprechen. Aber vorher stellt uns Jana Woznica Peter Gulaschi ganz kurz mal vor.
Ja, moin erstmal. Der Gast in dieser Folge hat echt schon einiges erlebt. Als Teenager aus Ungarn in die große Welt, Abschied von der Familie und ab nach England, um Fußballprofi zu werden. Aber darüber sprechen die beiden gleich auch. Der Weg nach oben war für ihn alles andere als einfach. Immer wieder neue Wendungen und Prüfungen, die er am Ende aber alle meisterte. Stammtorwart und Wortführer an einer der stärksten Adressen der Bundesliga. Mittlerweile 24 Einsätze in der Champions League, inklusive des Halbfinals 2020 gegen Paris. Dazu regelmäßig Top-Werte in den wichtigsten Torhüter-Rankings und die absolute Nummer 1 seines Landes, mit mittlerweile 42 Länderspielen. Wie er das schaffte, was er über Ralf Rangnick und Jesse Marsch denkt und welche Wünsche für die Zukunft auf seinem Zettel stehen, das hören wir jetzt von dem Mann, der im September unbedingt Julian Nagelsmann schlagen will. Regler hoch für Peter Gulaschi.
Hallo Peter oder Pete, wie hast du es am liebsten?
Ja, also für die Kollegen ist es, oder innerhalb der Mannschaft ist Pete. Peter ist auch okay.
Na gut, also, nee, so weit sind wir dann nicht, wobei wir uns, also das Du ist okay für dich, das habe ich eben in unserem kleinen Vorgespräch entnommen. Mir hat eben gerade ein Ordner auf dem Parkplatz hier noch gesagt, oh, du triffst jetzt unsere Vereinslegende. Ich bin also sehr gespannt, dich kennenzulernen. Die Messlatte liegt hoch, dass du da schon mal. Ja. Würdest du Leipzig als Heimat bezeichnen oder ist das tatsächlich noch Budapest? Weil du bist ja schon immer noch mal am Hin und Her. Ne? Deine Familie ist, glaube ich, nach wie vor in Ungarn, oder?
Ja, also ich komme aus Budapest. Mein Heimat ist natürlich weiterhin Ungarn, aber meine zweite Heimat ist absolut ist Leipzig und wir fühlen uns sehr wohl hier in der Stadt mit meiner Familie, mit meiner Frau. Unser Sohn ist jetzt 2 Jahre alt und innerhalb ein paar Wochen kommt das zweite Junge. Also wir haben hier als Familie auch gewachsen in Leipzig und wie gesagt, die 6 Jahre, seitdem wir hier sind, sind absolut, ja, auch im Fußball und Leben auch absolut top und deswegen sehen wir auch Leipzig als unsere Heimat.
Ja, und 6 Jahre sind ja in der Tat echt schon, also gerade wenn man jetzt auf deine Karriere, auf deine Laufbahn schaut, schon eine richtig lange Zeit. Also in einem Trikot 6 Jahre, da kommen wir gleich nochmal drauf zu reden. Ich habe es ja im Einstieg schon mal kurz gesagt, man hat das Gefühl, dass du gerade so im europäischen Vergleich, ich meine, hast jetzt auch Champions League im Halbfinale gestanden und in einer absoluten europäischen Top-Liga, die Bundesliga ja ist, jetzt seit Jahren auch wirklich vorne dabei, aber so ein bisschen im europäischen Vergleich hat man das Gefühl mit den Donnarummas, den Oblaks, den Neuhaus vielleicht auch, ne, eigentlich noch so ein bisschen unterm Radar zu laufen, also dass du noch so ein bisschen unterm Radar läufst. Vielleicht liegt das daran, glaubst du, dass du erst relativ spät den Weg nach ganz oben, also auch so in das Regal Champions League gefunden hast, mit, ich glaube, 31 bis jetzt, haben andere ja schon 7 oder 8 Saisons Champions League gespielt, ne?
Ja, so und so. Natürlich, dass ich mein erstes Top-Liga-Jahr mit 26 gespielt habe, spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Natürlich, wenn man das mit 19, 20 macht, dann die Aufmerksamkeit ist viel größer an so einen Spieler. Und ich glaube, es liegt ein bisschen an meiner Persönlichkeit, an meinem Spielstil. Ich bin jetzt kein Typ, der so richtig viel Aufmerksamkeit braucht, aber ich glaube, es ist in den letzten Jahren schon ganz anders geworden innerhalb Deutschland, in Europa, also was die Experten angeht, was die Zahlen angeht, natürlich, dann kann jeder sehen, dass ich ein sehr hohes Level gespielt habe und ja, natürlich das gehört auch dazu, dass im Fußball man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn man erfolgreich ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir mit Leipzig in den letzten Jahren auch zum Beispiel in der Champions League so weit gekommen sind, ich viel bekannter geworden. Ja, also ich sehe mich jetzt nicht unterschätzt oder so. Ich sehe, was vor allem in Ungarn angeht oder hier in Leipzig, ich bin absolut gut bewertet. Ich bin der Nummer eins und ich freue mich.
Ja, vor allen Dingen bei den richtigen Leuten. Das ist ja auch immer, glaube ich, sowas, wo man als Leistungssportler dann vielleicht auch unterscheidet. Das eine ist so die öffentliche Meinung von denen, die vielleicht von draußen sehr oberflächlichen Blick haben, die dann Zusammenfassungen sehen und sagen, boah, da sah er aber nicht gut aus, ne? Und dann gibt es, so haben es mir auch Leute, die mit dir hier im Alltag auch arbeiten, eben erklärt, jetzt in den letzten Tagen, als ich mich da mal schlau gemacht habe. Also du hast schon einige, deren Meinung und auch Analysen dich sehr interessieren und auf die du vielleicht mehr Wert legst als auf die eine oder andere Note in der Zeitung dann. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, absolut.
Also du setzt dich sehr mit deinem Spiel auseinander, richtig?
Ja, nee, es ist absolut so. Vor allem jetzt derzeit im Fußball mit Medien, mit Social Medien. Ich glaube, man muss schon ein ganz kleines Kreis haben, wo die Meinungen wirklich zählen. Und das für mich ist mein Trainer, mein Torwarttrainer, mein Trainer in der Nationalteam, mein Torwarttrainer im Nationalteam und natürlich hier bei RB alle, die zum Vereinsführung gehören und natürlich meine Familie und alles andere ist natürlich etwas, was wir Spieler derzeit weniger beeinflussen können. Natürlich mit unserer Leistung können schon, aber es gibt derzeit sehr viele Meinungen von sehr vielen Leuten, von sehr vielen Zeitungen und ich glaube, man kann sich sehr schnell verrückt machen. Ist besser einfach in diesem kleinen Kreis zu bleiben und ja, wie gesagt, da ist absolut wichtig, die Meinungen und so kann man auch, ich glaube, sich entwickeln, wenn die richtigen Leute die richtigen Informationen geben.
Dein Torwarttrainer ist, korrigier mich, ist glaube ich auch geblieben. Es gab ja ein paar Veränderungen im Trainerteam, genau, einige sind ja Richtung Bayern abgewandert, aber du hast gesagt, du bleibst auf jeden Fall hier, wir arbeiten weiter, wir haben noch ein paar Ziele oder wie, habt ihr darüber gesprochen?
Also Freddy Gößling ist genau in dem Jahr gekommen als ich. Also wir haben vor 6 Jahren angefangen zusammenzuarbeiten in der zweiten Liga und seitdem er auch von einem zweiter Liga Torwarttrainer zu einem absolut Top Champions League Torwarttrainer geworden ist und ich als Torwart genau das gleiche Weg gegangen bin und ich schätze extrem die Arbeit, was wir mit Freddy machen. Er ist auch menschlich ein absolut Top. Überragender Mensch und ich freue mich sehr, dass er auch so entschieden hat, dass er in Leipzig bleibt. Ich als Nummer eins habe ein bisschen Einfluss an Torwartbereich vielleicht, aber das war die Entscheidung natürlich vom Verein. Die haben auch gesehen, dass nicht nur ich, sondern alle anderen Torhüter einen sehr guten Entwicklungsweg genommen haben und dadurch war es für den Verein klar, dass die wollen, dass Freddy unbedingt bleibt und Gott sei Dank ist der Fall und ich freue mich auf den weiteren Jahren mit ihm.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, es läuft ja echt richtig gut für euch. Das Thema Veränderungen, Trainerteam und so habe ich natürlich auch noch auf dem Zettel, das machen wir ein bisschen später. Was viele, glaube ich, gar nicht so wissen, die dich jetzt eben vielleicht auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren kennengelernt haben, dadurch, dass dein Name präsenter wurde, dass du, was du gerade schon gesagt hast, natürlich auch viel mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurdest, jetzt auch tatsächlich eine starke Europameisterschaft, würde ich sagen, gespielt hast, obwohl ihr früh raus seid. So trotzdem ist das auch noch mal wieder ein Schaufenster gewesen, wo sicherlich noch mal ein Schub kam. Was viele nicht so wissen, du hast relativ lange im Grunde gesucht nach deinem Glück im Fußball, kann man vielleicht sagen.
Ja, genau.
Mit 16 oder 17 bist du zu Hause schon in Budapest ausgezogen und nach England zum FC Liverpool gewechselt. Ziemlicher Schritt, würde ich sagen. Gerade wenn ich jetzt so an mich auch mal zurückdenke oder an Freunde in dem Alter. Magst du mal erzählen, wie das war für dich damals? Entscheidungsfindung und dann eben der Schritt auch?
Ja, also ich 15 Jahre alt war, 2 Jahre lang in einer Akademie bei MTK Budapest und also das war schon ein Zwischenschritt von meiner Familie wegzuziehen und ein bisschen alleine zu leben, wohnen oder weg von der Familie. Es war 2 gute Jahre und danach mit 17 kam die Möglichkeit natürlich nach Liverpool zu wechseln und wenn so eine Möglichkeit kommt, ja, ein Torwart aus Ungarn, es muss man nicht viel überlegen. Also ich habe 10 Tage so ein Probetraining gemacht bei Liverpool Und ich habe dort schon gesehen, das ist eine Riesenmöglichkeit für mich. Und
aber halt auch noch Kind, ne? Torwart aus Ungarn, aber ja, irgendwo auch noch, ja, oder ja, Teenager, ne? Ist, also, ist jemand mitgegangen so aus deinem engsten?
Nein, also keiner. Ich hatte den Wahl, ich könnte natürlich alleine ein Apartment mieten oder halt mit einer Familie zusammen zu wohnen. Und ich habe die zweite genommen, die zweite Option, weil ich dachte, mit 17 ist halt gut, mit erwachsenen Menschen zusammen zu wohnen oder leben. Und die waren wie meine zweite Eltern damals. Und seitdem habe ich auch mit denen sehr guten Kontakt, mit dieser Familie aus England. Und die waren bei unserer Hochzeit auch dabei. Und wir schreiben regelmäßig zueinander. Und das erste Jahr vor allem war nicht einfach. Es war viele schwierige Momente. Natürlich habe ich extrem Heimweh gehabt. Ich habe meine Familie, meine Freunde vermisst. Aber gleichzeitig war eine Möglichkeit, was man nicht jeden Tag bekommt. Und ich war ganz nah dran, schon in mein erstes Jahr, in der ersten Mannschaft. Und damals war Liverpool auch wie jetzt extrem stark. Nicht nur in England, sondern in Europa auch. Und das war, wie gesagt, eine riesige Möglichkeit. Ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung damals auch getroffen habe, weil diese 6 Jahre, was ich in England hatte, ich glaube, mir extrem viel geholfen, dann auf meinem weiten Weg.
Total. Und diese Heimweh-Momente, ich meine, klar, die sind normal. Trotzdem, in dem Moment ist es wahrscheinlich das größte Problem, das man sich vorstellen kann. Da liegt man wahrscheinlich auch mal abends im Bett oder morgens fehlt die Motivation aufzuwachen. War die Familie, bei der du warst, dann sozusagen diejenigen, mit denen du das auch besprechen konntest, weil die einfach näher waren als jetzt deine Familie in Budapest?
Ja, absolut. Also die sind tolle Menschen und ich habe immer, also sie waren immer sehr offen. Ich glaube, ein zweiter Spieler bei denen. Also die haben schon ein bisschen Erfahrung auch gehabt, mit so einer Situation umzugehen und die sind einfach liebe Menschen und ich könnte auch mit denen natürlich immer über alles reden. Die waren wie zweite Eltern für mich. Und gleichzeitig online versuchte ich, den Kontakt zu meiner Familie, zu Freunden zu halten. Ich kann mich noch erinnern, als ich an den Tag, wo ich nach Liverpool gegangen bin, natürlich, wir waren am Flughafen und ich habe meine Mama gesehen, sie hatte schon ein bisschen Tränen in den Augen und das war ein schwieriger Moment für mich. So, ich habe lieber nicht dazu geguckt, sondern einfach schnell reingegangen und dann schnell im Klo nochmal ein paar Tränen weggedrückt. Und weil ich wollte das nicht zeigen, natürlich, dass es mich auch berührt hat.
Hast du da schon quasi die erwachsene Rolle angenommen und wolltest deiner Mutter nicht noch mehr Leid rüberschieben?
Ja, weil das war natürlich für Eltern, es ist niemals eine einfache Moment, obwohl die wissen, dass ihr Kind eine Riesenmöglichkeit bekommt, aber gleichzeitig ist immer ein schwieriger Moment, vor allem mit 17 und wie gesagt, da war schon erster Moment relativ schwer und dann, wie gesagt, dieses erste Jahr war Berg hoch, Berg unten, manchmal von den Emotionen. Es war immer abhängig davon, auch wie Fußball funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Und wie gesagt, nach einem Jahr würde das dann deutlich besser.
Hast du einen Bruder oder eine Schwester noch? Oder?
Ich habe 2 Schwestern, eine ältere und eine kleine Schwester.
Insofern warst du jetzt nicht das einzige Kind, das gegangen ist.
Die 2 Mädchen noch zu Hause geblieben.
Okay. Trainer der Premier League-Mannschaft damals, Liverpool, müsste Rafa Benitez gewesen sein. Hatte der dich auf dem Schirm als noch nicht mal 20-Jähriger? Also war er auch beteiligt sozusagen in der Entscheidung, dich zu holen? Oder warst du einfach, oder fühltest du dich auch einfach mehr wie irgendeine Nummer im Nachwuchs, für den sich im Grunde keiner wirklich interessiert?
Nee, absolut nicht. Also für mich die wichtigste Person damals war Xavi Valero, der war der Torwarttrainer von der ersten Mannschaft und der war der wirklich Vertrauensperson von Rafa Benitez und der war der Person, der diese Entscheidung getroffen hat, dass mich Liverpool geholt hat und dann sehr nah dran meine Entwicklung gefolgt hat und nach einem Jahr, wo ich zur ersten Mannschaft den Sprung gemacht habe, dann täglich mit ihm gearbeitet habe. Und natürlich für Rafa war Torwartbereich auch ein wichtiges Thema, aber so ein Manager hat viel zu tun sowieso und vielleicht ein 17, 18, 19-jähriger Torwart ist nicht seine Hauptaufgabe in dem Moment, aber er hat immer paar schöne Wörter zu mir gehabt, aber wie gesagt, Xavi war was Torwartbereich angeht, seine Vertrauensperson und ich habe extrem viel zu verdanken zu Xavi, weil meine Entwicklung in den ersten 3 Jahren war absolut überragend.
Und Nummer 1 damals bei Liverpool
Pepe.
War?
Pepe Reina.
Ja gut, okay, da war natürlich relativ schwieriges.
Ja, es war die Phase, wo Pepe, ich glaube, keine Ahnung, 200 Premier League Spiele oder ich will nicht was Blödes sagen, aber in Folge gemacht hat, also in so einen Rekord aufgestellt hat. Er war nie, und natürlich dadurch lernt man auch, wenn ein Torwart so fokussiert ist und fast nie Fehler macht und nie verletzt, nie krank ist, nie gesperrt ist, davon habe ich auch sehr viel gelernt, weil das ist natürlich vor allem im Torwartbereich eine Möglichkeit zu geben zu deine Konkurrenten, ist natürlich immer eine Situation, wo es nicht mehr in deinen Händen liegt. Und da hat er es in 6 Jahren nicht einmal gemacht.
Also in Sachen Konstanz vielleicht, genau. immer wieder neu.
Auf dem höchsten Level zu spielen und jeden 3-4 Tagen nochmal Leistungen zu bringen, das war sehr, sehr beeindruckend, ja.
Du wahrscheinlich sitzt jetzt auch ein Rafa, ich weiß nicht, ob ihr Kontakt noch habt, aber der wird das ja auch schon gesehen haben, dass der Youngster, der damals bei ihm da im Nachwuchs rumlief oder immer wieder versucht hat.
Ja, mit Rafa habe ich keinen Kontakt, aber mit Xavi habe ich regelmäßig Kontakt. Der ist jetzt bei West Ham United.
Ach so.
Seit, ich glaube, 3 Jahren schon oder 2, 3 Jahren und wir reden regelmäßig, als wir noch gegen Tottenham gespielt haben, in London haben wir kurz getroffen und wie gesagt, das ist ein toller Torwarttrainer und ich bin sehr glücklich, weil ich sehr gute Torwarttrainer gehabt in meiner Karriere.
Wenn du heute jetzt so auf 16, 17-Jährige guckst, die ja auch hier RB im Grunde im Wettbewerb mit ganz vielen anderen Vereinen, nicht nur aus der Bundesliga, in ganz Europa ja eigentlich auch scoutet, denkst du manchmal, puh, es ist echt früh? Also ist es nicht auch wichtig, eine richtige Jugend, ein Zuhause mit Freunden, im vertrauten Umfeld zu erleben? Du wurdest ja im Grunde auch so ein bisschen daraus gezogen, ne?
Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr abhängig, von welchem Verein, von welcher Stadt, von welchem Land wir reden. Natürlich, mit 17 hatte ich, also nach 2 Jahren auf der Akademie, ich habe einen Sprung machen können zu den ersten Mannschaft von MTK Budapest als dritter oder vierter Torwart. Also wenn man das vergleicht, nach Liverpool zu wechseln und die Nummer 1 zu sein von den Reserves und vielleicht die Nummer 4 sein bei der ersten Mannschaft, dann ich glaube, muss man nicht viel denken, welche Option man nimmt. Und ich glaube, es ist sehr abhängig von der Person, von seinem Umfeld. Ich glaube, jeder muss für sich selbst die richtige Entscheidung treffen. Was man sieht, dass jetzt im Fußball die Nachwuchs spielen immer größere Rolle natürlich, weil natürlich finanziell ein Spieler für 100, 120 Millionen zu holen, ist viel, viel schwieriger als jetzt, keine Ahnung, eins für 15, 16 zu kaufen. Klar. Und ihn gut ausbilden und mit 20 dann in eine erste Mannschaft reinzuhauen. Und ich sage, natürlich ist das ein schwieriges Thema überall, aber ich sehe, dass mit 17 kann man schon, ich glaube, so einen Sprung machen. Mhm. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich habe sehr schnell erwachsen dadurch und wie gesagt, für mich, für meine Karriere hat das absolut gut gepasst.
Ich habe eine Mutter kennengelernt, neulich im Rahmen eines anderen Projektes, deren Sohn auch im Nachwuchsleistungszentrum in Köln spielt, jetzt den Sprung in die U19 geschafft hat. Und die sagt, es ist halt so schwierig, auch für Eltern zu wissen, wie viel Nähe ist richtig. Bin ich immer der Begleiter und der Berater im Hintergrund, ne? Oder sagt der Verein doch lieber, boah, das reicht schon, wenn wir uns um die Kinder kümmern, ne? Die Eltern sind eher im Weg, sozusagen. Also da den richtigen Umgang zu finden, bei dir wahrscheinlich in dem Fall dann leichter, weil deine Eltern eigentlich gar nicht die Chance hatten, sich vor Ort einzumischen, ne?
Ja, also grundsätzlich in unserer Familie, also meine Eltern, meine Schwestern, wir haben keine davor im Profisport jemand gehabt, also für den war das ich war der Erste und es war ein neues Umfeld und die wollten halt nicht viel einfach drin sein in dieser Welt, sondern die haben mich in Ruhe gelassen und natürlich in allem unterstützt, in die Entscheidungen unterstützt und trotzdem, die haben immer meinen Freiraum für Fußball gelassen und ich glaube, diese Mischung muss man in jeder Familie finden einfach. Also Eltern, die vielleicht ein bisschen mehr Sorge machen an den Kindern, dann brauchen die ein bisschen näher dran an den Kindern zu sein. Aber es ist halt wichtig, dass wenn was Fußball angeht, dann natürlich müssen halt die Trainer und die Vereine die Jungs begleiten, glaube ich.
Nur ich stelle mir das halt eben so schwierig vor als Elternteil, eben das Verständnis, das merke ich ja bei meiner Mutter im Zweifel schon, wenn ihr, wo bist du gerade, wo bist, und wenn du denen dann wieder sagst, ja, heute sind wir hier, morgen sind wir da, ich komme gerade daher, ne, so, und das jetzt, also gerade weil du ja eigentlich ein Fußballreisender, dann, du warst zwar relativ lange in Liverpool unter Vertrag, ja, aber hast im Grunde zu jeder Saison wieder in einer anderen Mannschaft gespielt, genau, und auch in anderen Städten und dann auch mal eine Leihe dabei, wie heißen diese,
Emergency Loan, ja,
Loan sozusagen, also diese Notfallausleihen, wo man dann mal für eine Woche sogar nur, daraus wird dann ein Monat, also du warst ja ein richtig Fußballreisender sehr früh, ne?
Ja,
konntest du sie beruhigen? Mama, ich habe alles im Griff.
Ja, also für meine Eltern war das wahrscheinlich ein Stück weit schwieriger zu folgen als für mich. Ja, als junger Torwart, wenn man so eine Möglichkeit hat, so jung in eine erwachsene Liga, eine Profiliga zu spielen, dann ist halt eine riesen Möglichkeit, weil diese Reserves League mit der dritten Liga zum Beispiel in England zu vergleichen, ist ein absolut anderes Niveau. Und diese Möglichkeiten kamen durch Verletzungen und wir müssten halt mit Liverpool sehr schnell Entscheidungen treffen. Und das erste, wo ich nach Hereford United gewechselt habe, zum Beispiel, das kam morgen früh den Anruf, ob Peter Gulacsi ist frei oder nicht für den Rest der Saison. Und Nachmittag war ich schon im Hotel in Hereford. Also das ist halt, das ging ganz schnell.
Also es ist dann ein Geschäft halt eben, ne?
Ja, aber jeder Spieler muss die Entscheidung für sich selbst treffen. Ich habe in dem Moment gemerkt, das ist einfach für mich als 19-jähriger Torwart, ist eine riesige Möglichkeit. Es ist nur ein Ausleihe für 3 Monate. Ich bleibe weiterhin in Liverpool Spieler, aber ich kann jetzt in Profiliga einfach Spielpraxis sammeln und vor allem in den letzten 4 Jahren in England. Ich war viel unterwegs, aber habe ich auch über 50, 60 Profispiele gemacht in dritter und zweiter Liga und das hat mir auch extrem geholfen, dass ich dann mit 23 bereit war, für den nächsten Schritt die Nummer 1 irgendwo zu sein.
Genau, und bei dem, was du da so erlebt hast, auf deinen verschiedenen Stationen, was würdest du sagen, wie viel ist Talent und wie viel ist Einstellung oder Einstellung und Charakter, wenn man es auf Dauer im Leistungsbereich schaffen will?
Ja, Talent braucht man jeden Fall, es ist keine Frage. Aber Einstellung ist auch sehr wichtig. In England zum Beispiel bei diesen Ausleihen gibt's so ein Wort, eye-opening loan. Und das machen oft so große Vereine, weil natürlich, wenn bei Liverpool, bei Manchester United, bei Chelsea spielt, in der Jugend und in den Reserves, dann hat man das Gefühl, okay, ich habe es geschafft, wir haben tops Trainingszentrum, wir haben alles hier. Und
auch schon
einen
guten Vertrag im
guten
Zweifel.
Vertrag, ne? Komm, absolut.
Im Vergleich und dann, zu meinen Freunden von früher verdiene ich gutes Geld.
Genau. Und dann macht man so einen Schritt wie ich nach Hereford United und dann, ich war nächsten Tag ohne Klamotten fürs Training. Ich habe kurze Hose und kurze T-Shirt in -2 Grad trainiert, weil ich dachte, okay, ich krieg halt hier Trainingsklamotten und die haben gesagt, nee, das musst du mitbringen. Und dann nächste Tag, mein Tape war weg in der Kabine, weil da gab's halt kein Tape für die Mannschaft, jeder musste selber mitnehmen und jemand hat meinen genutzt und ich habe angefangen in den Klo mein Tape zu nützen, dass keiner meinen Tape mitnimmt und so. Also es waren kleine Geschichten, aber man lernt sehr viel davon und ich glaube, dadurch kann man auch sehr schätzen, was man wirklich bei so einem großen Verein hat.
Eye-opening Loan, deswegen, weil es dir die Augen öffnet, quasi für das echte Leben, wie es halt eben auch passieren kann.
Dass und das, wir reden über englische dritte Liga, also da spielen auch Spieler, die früher, keine Ahnung, bei Premier League Vereinen ausgebildet waren und irgendwie zur Profimannschaft nicht mehr geschafft haben. Also die Niveau ist nicht schlecht, aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied zu den Premier League Vereinen und wenn man so 3 Monate bei so einem Verein ist, wo wirklich die Spieler waren top, aber natürlich alles, was drumherum geht, kann man nicht vergleichen mit einem Premier League Verein. Dann, wenn man zurückgeht, dann weiß halt, okay, hier muss ich wirklich Gas geben, weil wenn ich hier schaffe bei einem Premier League Verein, dann habe ich es wirklich geschafft.
Der Weg führte dich dann nach Österreich. Da bist du direkt, also in Salzburg bist du direkt Stammtorhüter auch geworden, richtig? Ne? Warst du ein Rangnick-Spieler? Hat er dich geholt oder gescoutet, weil er schon verantwortlich war eigentlich für den gesamten Kosmos, ne?
Ja, genau. Also für die finale Entscheidung war natürlich von Ralf. Ich war, ob ich bei ihm gescoutet war, ich glaube mehr von Hans Leitert gescoutet, der damals der Head of Goalkeeping für Global Red Bull gearbeitet hat. Also der war zuständig für einen ganzen Gorki-Torwartbereich bei Red Bull. Und die wollten unbedingt einen jungen offensiven Torwart holen. Die, also damals Salzburg hatte mit Alex Walker und Eddie Gustafsson zwei älteren, erfahrene Torhüter, Kapitän und Vizekapitän. Also die Situation war nicht ganz so einfach, da reinzukommen in 23 Jahren. Aber ich habe dort wieder einen sehr guten Torwarttrainer mit Herbert Ilsanker, die Papa von Stefan Ilsanker. Genau. Und ein sehr guter Cheftrainer mit Roger Schmidt, der sehr mutig war und gesagt, okay, wir haben einen jungen Torwart mit Potenzial geholt, auch wenn er vielleicht ein, zwei Fehler macht. Ihm gehört die Zukunft und wir wollen offensiv spielen, wir wollen mutig spielen und ich habe gut reingepasst in dieses System. Und wie gesagt, dann natürlich, was die Entscheidungen drumherum, Wechsel nach Leipzig angeht, da war natürlich Ralf der.
Den du mal als, ich glaube, deinen härtesten Trainer oder strengsten Trainer bezeichnet hast.
Absolut. Zumindest
habe ich es. Also, ja. Absolut. Der hat dich auch mal rausgenommen, wo die Öffentlichkeit sich dann schon fragte, aha, was war das jetzt? Ein wichtiger Fehler. Lässt er nichts unversucht, um den letzten, das letzte Prozent oder Pünktchen an Richtung Leistungsgrenze bei seinen Spielern rauszuholen?
Bei Ralf Rangnick ist er zwei Seiten. Er ist fachlich ein absolut top Trainer und gleichzeitig für ihn, was Mannschaft angeht, was diese Zusammenhalt angeht, das ist absolut top Thema für ihn auch. Und er investiert extrem viel. Der ist 24 Stunden einfach im Kopf über, wie können wir besser sein? Wie können
ein Fußballwahnsinniger, ja, sagen viele, absolut, die mit ihm gearbeitet haben.
Ne? Und was er mit uns in zwei schwierige Situationen, also der hat RB Leipzig zweimal übernommen in eine schwierige Situation, wo der Druck ganz groß war. Erstmal natürlich in der zweiten Liga und Aufstieg war das absolut klare Ziel und unter ihm haben wir das geschafft. Er hat eine super Mannschaft zusammengestellt, wo noch, ich glaube, heute auch 6-7 Spieler von dieser Mannschaft hier bei RB, ja, Stammspieler sind. Und dann ein paar Jahre später vor Julian Nagelsmann gekommen ist und wir haben uns nicht mehr für die Champions League qualifiziert, in eine schwierige Saison nochmal die Verein, die Mannschaft stabilisiert und das zeigt einfach, was für ein Trainer er ist.
Kamst du immer gut mit ihm aus oder gab es mal Momente, wo du dachtest, was will der jetzt von mir, der macht mich verrückt?
Nee, also er war meine Richtung immer top. Ist natürlich mein erstes 6 Monaten war nicht einfach bei RB, weil mit Fabio Cortotti hatten wir hier eine Vereinslegende.
Absolut, ja.
Der eine sehr gute halbe Saison gespielt hat und ich habe mit einer Sperre aus Österreich gekommen und oder eine Sperre aus Österreich mitgenommen wegen roter Karte und mein Anfang hier war nicht einfach. Und natürlich habe ich mehrere Gespräche mit Ralf gehabt und ihm erzählt, dass kann sein, dass ich nochmal einen Wechsel brauche, wenn hier die Situation sich nicht ändert. Und Ralf war immer sehr geduldig und gesagt, bitte, glaub mir, deine Chance kommt. Dann, wenn diese Chance kommt, du wirst bereit sein und kannst du dann diese Chance nehmen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Worte angenommen habe und zugehört habe.
Hast du das immer selbst entschieden, so wenn du sagst, also bist du dann auch zum Trainer gegangen und hast gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nochmal ein Schritt nach rechts, nach links zu einem anderen Verein die richtige Lösung sein könnte? Oder bist du da sehr eng auch mit deinem Berater sozusagen verwebt? Weil du brauchst ja da schon jemanden, der dich durch so einen Karriereweg auch begleitet, ne?
Ja, ich glaube,
dem du auch vertrauen kannst.
Genau. Also in diesem Fall war Ralf natürlich unser Trainer und Sportdirektor gleichzeitig. Und ich glaube, mit ihm, wenn du als Spieler redest oder sprichst, ist es immer besser, als wenn du deinen Berater reinschickst. Also er hat ein...
Gibt's auch genug, die das machen? Für die kleinste Kleinigkeit, ruf mal bitte
genau,
da
genau,
an.
Genau, ne? Aber vor allem mit Ralf, er hat ein extrem großes Herz auch und alles, was drumherum Fußball geht, Familie, alles, der hat immer zu jeder versucht zu helfen und dadurch natürlich ist es besser, wenn du als Spieler mit ihnen redest und er hat meine Situation damals absolut verstanden, aber er hat natürlich mehr Erfahrung im Top-Fußball, Profifußball gehabt als ich mit 24 oder damals 25 Jahren und gesagt, was er glaubt, der Beste wäre für mich und ja, nach diesen Gesprächen sitzen wir jetzt hier nach 5,5 Jahren später und Ich habe fast alle Spieler gemacht seitdem.
Das ist wohl wahr. Er hatte noch was, nämlich einen Co-Trainer damals, Jesse March, an seiner Seite. Also gerade, ich glaube, in der zweiten Phase, als er nochmal übernommen hatte dann.
Genau.
Wird der Fußball, den ihr spielt, ich habe in der Vorbereitung jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen von euch, wird das wieder mehr nach dem Fußball unter Ralf Rangnick aussehen, jetzt im Vergleich auch zur Zeit unter Julian Nagelsmann?
Ein Stück weit ja, natürlich.
Also auch dein Torwartspiel betreffend interessiert mich da auch dann?
Ja, ich glaube, wir werden schon in manchen Phasen viel mehr vertikal spielen, vielleicht von hinten weniger aufbauen, weniger Risiko, aber wir wollen natürlich alle gute Sachen behalten, was wir unter Julian Nagelsmann gelernt haben. Wir haben auch in den letzten 2 Jahren uns enorm entwickelt als Mannschaft, individuell als Spieler, ich selbst als Torwart, was natürlich Spielaufbau, Spiel mit Ball angeht. Also diese Sachen wollen wir schon behalten und dazu natürlich kommt jetzt noch ein Input von Jesse.
Das klingt für mich zu viel. Man kann ja nicht das behalten, sozusagen. Man hat ja nur eine Trainingswoche, glaube, und dann seid ihr auch noch Champions League unterwegs. Also die Einheiten werden überschaubar sein.
Es ist immer so Kleinigkeiten, wo er denkt vielleicht, okay, was wir momentan spielen, wo können wir noch effektiver sein? Wie können wir noch mehr Tore schießen, weniger kassieren? Das hört sich blöd an, aber es gibt immer so Bereiche, wo ein Trainer sagt, okay, ich glaube, hier ist eine bessere Lösung. Und ich glaube, wenn man unsere Vorbereitung sieht, das war jetzt ein Spiel, ein Pokalspiel, wir haben mehr Umschaltmomente gehabt, wir haben ein bisschen mehr vertikal gespielt, weniger Ballbesitz auf unsere Hälfte gehabt. Ob das so wird in der Saison, das wird man erst natürlich sehen. Das war jetzt ein Pokalspiel, aber ja, ich glaube, wenn nicht ganz das Fußball von Ralf zu spielen, aber wir wollen schon bisschen aggressiver gegen Pressing spielen und vertikaler spielen.
Okay, kannst du ihn als Typ mal beschreiben? Hat er sich auch verändert, der Co-Trainer Jesse, jetzt zum Chef? Also muss er logischerweise, weil jetzt sind die Ansagen von ihm.
Ja, genau.
Ne? Aber eine natürliche Autorität oder wie würdest du ihn beschreiben? Viele werden ihn jetzt ja erst kennenlernen im Laufe der Bundesliga, wenn er immer wieder vor den Mikros, vor den Kameras steht.
Ja, also schon damals als Co-Trainer natürlich, er war schon Cheftrainer bei Red Bull New York und so ist er hergekommen und hat dann diese, so heißt, Co-Trainer-Position angenommen. Aber damals Ralf war auch sehr offen, er war so gleichzeitig Sportdirektor und Cheftrainer, also so würde sein wie in England wie ein Manager,
ja.
Und hat schon Raum auch für Jesse gelassen, dass er seine so Cheftrainer-Qualitäten auch zeigen kann und volles Vertrauen Richtung Jesse gehabt und hat schon damals viel gemacht. Natürlich seine Position ist jetzt nochmal anders, aber die Art und Weise, die Grundidee, was er mitbringt, ist genau das Gleiche. Einfach ein sehr enges Team Spirit, ein sehr starkes Mannschaftsgefühl und sehr viele Emotionen in unserem Spiel.
Hier im Club sagen einige oder meinen einige zu wissen, dass er auch entscheidenden Anteil daran hatte, dass du deinen Vertrag in Leipzig verlängert hast im Frühjahr, glaube ich, oder Mai, genau, oder sowas Mai, dann. Ja. Ne? Ist das richtig oder habt ihr darüber gesprochen? War das Thema zwischen euch, bevor er dann hier jetzt faktisch angefangen hat?
Ja, wir haben gesprochen, weil es war schon genau vor meiner Vertragsverlängerung in der Woche klar, dass er unser Cheftrainer wird und wir haben natürlich gesprochen. Er hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, genau wie Oliver Minzlaff natürlich, der das ganze Thema übernommen hat und nicht nur meinen Vertrag, sondern ein paar anderen Spieler auch, einfach gesagt, dass er diese Mannschaft zusammenhalten möchte und ich bin sehr froh, weil das immer ja meine Wunschlösung war natürlich und in diesen Umständen hier zu bleiben und ich freue mich, dass ich dieses Vertrauen von dem Verein, von Jesse, von allen bekommen habe.
Klingt alles ja richtig und auch gut formuliert und so. Aber es geisterte ja schon ein paar Wochen Borussia Dortmund immer wieder rum. Wie eng war es denn tatsächlich mit einem Wechsel? Also, dass sie wirklich Interesse haben, ich glaube, das ist verbrieft zumindest. Ist das, was ich gehört habe aus dem Westen. Würdest du sagen, das war eng, war nah?
ich bin immer sehr vorsichtig, weil natürlich ich habe extrem viel Respekt gegenüber andere Vereine und vor allem andere Torhüter auch, weil umgekehrte Situation würde mich auch wahrscheinlich nicht so gut fühlen, wenn andere Torhüter über RB Leipzig sprechen würden. Also sagen wir mal so, es war natürlich ab Januar bis meine Vertragsverlängerung eine so Zeit, wo ich nicht genau wusste, welche Richtung diese ganze Situation gehen
plötzlich
kann.
Plötzlich hieß es gibt eine Ausstiegsklausel und so und auf mal
genau,
war es
das
Thema.
Für mich was wichtig war, natürlich muss man ein bisschen clever sein und planen. Ich bin 31, hatte noch 2 Jahre Vertrag bei RB Leipzig und ich habe 3 extrem starke Saison gespielt. Dann diese Situation muss man natürlich versuchen, seine Zukunft, und ich meine absolut nicht finanziell, sondern planungsmäßig für meine Familie, für meine sportliche Ziele, will man das irgendwie sichern und planen. Und das war mein Hauptziel für diese Periode wirklich. Und da gab es viele Gespräche mit RB, mit meinem Berater. Und ich bin froh, dass wir am Ende eine Lösung gefunden haben.
Wieder schön formuliert, aber klar, logischerweise nachvollziehbar an der Front. Ihr seid so, du hast eben schon mal gesagt, so 4 oder 5 Spieler, die schon, ich weiß gar nicht, 6, 7, 8 Jahre zusammen in Leipzig spielen. Welches Argument hättest du denn für euren Kapitän, Marcel Sabitzer, noch etwas länger zu bleiben? Oder verstehst du jeden vielleicht auch, der auch mal etwas anderes kennenlernen möchte und eine nächste Herausforderung will?
Also ich würde mich extrem freuen, wenn am Ende die Entscheidung ist, dass Sabi bleibt und länger bleibt, weil er einfach ein richtig, richtig guter Fußballer ist und ein sehr gute Führungsperson in unserer Mannschaft.
Das sehen halt auch andere Mannschaften dann immer mal. Ne?
Ja, aber das ist die andere Seite von dem ganzen Thema. Ja. Ich glaube, jeder Spieler, jeder Fußballer muss für sich selbst mit seiner Familie, mit seinem Umfeld wissen, was genau das Ziel ist, was sind die Gründe für eine Entscheidung, und ich glaube, von außen da irgendwas reinzureden, ist es auch vielleicht nicht das Richtige zu machen, weil es gibt immer viele Gründe, Lebensgründe, Familiengründe, warum man überlegt, einen Wechsel zu machen oder nicht zu machen. Ich kann nur von meiner Situation sprechen, als Familie, als Person, als wie ich mich in Leipzig fühle. Für mich war wichtig, dass diese Möglichkeit für mich gab, meinen Vertrag zu verlängern, und wie die anderen denken. Ich glaube, das ist ihre Entscheidung am Ende, und das muss dann am Ende jeder auch akzeptieren und respektieren.
Klar, nur bei den Bayern denkt man ja so ein bisschen als Außenstehender, da sind doch jetzt auch genug, die aus Leipzig kommen. Die werden ja fast zu einer kleinen Leipziger Filiale, könnte man
ja, aber das zeigt, dass wir vieles gut gemacht haben in den letzten Jahren wahrscheinlich.
Stimmt, die haben selbst, glaube ich, im Nachwuchsleistungszentrum, da gibt es jemanden, der hier vorher gearbeitet hat, im Trainerteam sind einige mitgegangen, in der Abwehr dem du sehr eng zusammengespielt hast, logischerweise, weil er direkt vor dir war. Insofern, ja, den Trainer auch noch. Habt ihr eine Idee, wie man Julian Nagelsmann schlagen kann, seine Mannschaft?
Ja, also leider haben wir auch nicht alle Spieler mit Julian gewonnen, also
ja, schon einige,
aber sehr viele. Ja, es wird interessant auf jeden Fall. Ich glaube, wir spielen gegen Bayern, erstes Spiel hier zu Hause nach der Länderspielpause.
Ja, Anfang September.
Anfang September oder Mitte September. Also es wird sicherlich ein sehr spannendes Spiel. Er ist ein absolut Top-Trainer, und wie gesagt, in den 2 Jahren unter ihm haben wir extrem viel entwickelt. Wir haben eine ganz andere Seite vom Fußball gelernt und angenommen, und ich glaube, hat es sehr gut funktioniert. Und ja, es wird interessant, wie er dann natürlich das genau bei Bayern macht, weil die haben schon auch eine sehr starke Mannschaft, und ob da er seine Idee voll durchsetzen will oder Kleinigkeiten ändern, das wird man erst in der Saison sehen.
Jetzt gerade sieht es ja so ein bisschen aus, als ob er schon hier und da, aber es ist noch Silly Season, wie es so schön heißt.
Genau, also wir reden über Vorbereitungsspiele jetzt, also ohne den Top-Spielern, also ich würde ja keine große Bedeutung zu diesen Spielen geben. Also ja, klar, die sind absolut Favorit, diese Saison auch. Aber wir werden alles geben, dass es mindestens schwer machen für denen.
Ich stelle die These auf, es macht viel mehr Spaß, gegen die Bayern zu gewinnen, als mit den Bayern zu gewinnen.
Ich habe bisher leider nur einmal erlebt, den Bayern zu schlagen. Wir haben ab und zu unentschieden gespielt.
Stimmt,
aber
unentschieden hatte,
ja. Ja, aber einmal hier in Red Bull Arena 2-1 gewonnen. Aber mit Bayern habe ich noch nie gewonnen, also das kann ich jetzt von dieser Seite nicht sagen. Aber natürlich, den Bayern zu schlagen, ist etwas Großes. Vielleicht klappt diese Saison. Das wäre natürlich großartig. Aber es reicht nicht, die zwei Spiele vielleicht gegen die Bayern zu gewinnen, sondern wir brauchen in der ganzen Saison eine top, konstante Top-Leistung, mal an den Nacken zu den Bayern zu sein. Also, was die.
Ja, jetzt mach euch aber auch nicht kleiner, als ihr seid.
Ich meine, ihr habt,
finde ich, eine richtig gute Truppe, habt sehr rechtzeitig auch auf potenzielle Abgänge reagiert, ne? Also schon im Laufe der vergangenen Saison, so wie ich hörte, auch mit denen, die jetzt in die Positionen reinwachsen, auch schon gearbeitet, obwohl sie doch nicht hier waren, ihnen schon das System ein bisschen erklärt und so, ne?
Ja,
also da ist schon einiges gegeben. Es wäre keine Riesenüberraschung, sagen wir es
mal. Also ich sag nur so, dieser letzte Schritt natürlich ist das alles schwierigste Schritt. Wir waren, ich glaube, Jahr zu Jahr immer nah dran und wenn wir das nochmal schaffen, das kann natürlich eng werden, was Kaderplanung angeht, was die neue Spieler angeht. Ich glaube, wir haben eine richtig starke Mannschaft. Wir haben eine sehr gute Gruppe hier. Also wir haben schon viel vor und wir wollen auch, und das habe ich auch nach meiner Vertragsverlängerung gesagt, ich bin hier, einen Titel zu holen. Und natürlich habe ich noch 4 Jahre, aber die früher das passiert, ist es schöner, das wäre.
Das jetzt muss man beschreiben, das ist im Podcast, sieht man ja nichts. Jetzt strahlt er über das ganze Gesicht beim Wort Titel. Aber ja, so weit seid ihr, glaube ich, nicht entfernt, sage ich jetzt nochmal wieder als Außenstehender.
Wir waren zweimal ein Spiel weg,
genau.
Einmal zwei. Also
es wird Zeit. Was sind deine persönlichen Ziele? Also hast du schon die Absicht, deine Vertragslaufzeit hier auch zu verbringen jetzt die nächsten Jahre? Ja, du bist schon fester Teil dieses ja, grundsätzlich von RB Leipzig geworden, ne?
Ja.
Sind wir wieder bei Vereinslegende.
Ich bin kein großer Fan, über sehr, sehr lange Zukunft zu sprechen, weil wir über Fußball reden. Und im Fußball ändern die Sachen ganz, ganz schnell. Ich kann nur.
Das hast du erlebt, genau.
Ja, genau.
Aber
von hier und jetzt sprechen. Ich bin sehr froh über meine Situation momentan und in meinem Kopf ist nur RB Leipzig und unsere Ziele und unsere Saison und wie gesagt, diese Titel vielleicht irgendwann. Und ob das jetzt 4 Jahre wird, ob das am Ende 10 Jahre wird oder 2 oder 3, das momentan zu sagen ist schwer. Also das hat 2 Seiten. Ich rede immer von meiner Seite, aber natürlich gibt es eine Seite vom Verein. Und ich muss dafür, dass ich diese Position habe, immer wieder Top-Leistungen bringen. Und das will ich. Und das habe ich Gott sei Dank bisher gemacht. Und das ist die Basis, bei RB Leipzig spielen zu können und dürfen. Und das ist mein Ziel und hoffentlich klappt es auch.
Möchtest du den Fußball erhalten bleiben, mal, wenn du nicht mehr im Tor stehst? Also schaust du eher meinetwegen den Trainern bei der Arbeit genauer zu oder findest du es auch interessant, wenn es Richtung Managementaufgaben geht oder Torwarttrainer oder hast du da was in dir schlägt, in dir pocht?
Ja und nein, also klar, man überlegt ab und zu, okay, was kann ich nach meiner Karriere machen, aber wir haben darüber gesprochen, ich bin relativ spät zu einer Top-Liga angekommen mit 26 und ich will das als bisschen Vorteil nutzen, vielleicht länger in Top-Liga zu bleiben, weil mit 35, 36 habe ich nicht 16, 17 Jahre in Top-Liga gespielt, sondern nur 11 oder 10 und das wäre dann so, dass ich noch ein bisschen in der Tank habe und was Motivation, was körperliche Leistungen und so angeht und ich will lang wie möglich in der Top-Liga spielen. Und was danach passiert, ist noch schwer zu beschreiben. Wenn ich jetzt was sagen soll, dann ist eher Management als tägliche Trainerarbeit. Aber das kann sich noch ändern, weil natürlich diese Adrenalin, was man jedes Wochenende erlebt, daran gewöhnt man sich ein bisschen. Und wenn das fehlt, dann ist ein Riesenlücke auch im Leben.
Vielleicht willst du ja auch der Premier League irgendwann nochmal zeigen, wen sie da haben gehen lassen damals. Also deine Drähte sind ja auf jeden Fall noch da, wie du schon sagtest, ne? Dein enger Begleiter bei West Ham.
Ich habe jetzt, viele fragen mich, ich habe jetzt keine so leeres Gefühl über die 6 Jahre in Liverpool. Ich sehe diese 6 Jahre wirklich so als ein sehr wichtiger Weg, den ich gegangen bin. Und das hat eine sehr große Rolle gespielt, wo ich heute stehe. Und ich habe jetzt nicht mehr diesen Ansatz, okay, ich muss zurück in die Premier League und alle Engländer zeigen. Wir haben schon Tottenham einmal rausgeschmissen und gegen Man United und durchgesetzt.
Also die sehen dich auch, ohne dass du in der Premier League spielst. Also
gegen Liverpool hat es nicht geklappt. Das wäre noch wahrscheinlich die Krönung. Aber wir kriegen noch hoffentlich eine Chance. Und also diese Phase für mich, England, ist in dem Fall beendet. Ob das noch eine gibt, irgendwann, irgendwie, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, hier und jetzt. Und das ist absolut RB Leipzig.
Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich habe dich auf jeden Fall ein gutes Stück besser kennengelernt.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Viele Hörer sicher auch. Eine gute Saison wünsche ich euch. Viel Erfolg, gerade gegen den Ex-Trainer. Und bis bald gern.
Dankeschön, vielen Dank.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.